Die Rebellionen von Tunesien und Ägypten entfachten den arabischen Frühling und stürzten Diktatoren wie Muammar al-Gaddafi. Später machte Fukushima dem Atomzeitalter ein Ende, auch in Deutschland. Und dann noch die Krise um den Euro, mit Griechenland im Taumel, Berlusconis Abgang und Merkel als Krisenmanagerin Europas. Rebellionen, Krisen, Katastrophen. Was bleibt von 2011?
Willkommen zur Phoenix-Runde. Was für ein Jahr. Ein sehr emotionales und krisengeschütteltes 2011 geht zu Ende. Wir wollen hier heute Abend in der Phoenix-Runde zurückblicken und vor allem einen Blick auf das kommende Jahr werfen. Rebellionen, Krisen, Katastrophen, was bleibt von 2011? Darüber sprechen wir jetzt. Bei mir sind Günther Verheugen, ehemaliger EU-Kommissar für Unternehmen und Industrie. Peter Zudeik, Journalist. Michael Lüders, Sicherheits- und Nahost-Experte. Und Ursula Weidenfeld, Journalistin. Frau Weidenfeld, nun geht das politische Jahr in Deutschland doch mit einem Paukenschlag zu Ende. Christian Lindner als Generalsekretär gestern zurückgetreten, als Generalsekretär der FDP, seine Partei angeschlagen. Passt das alles zu einer Regierung, die doch gefühlt so das ganze Jahr ein bisschen geschlittert ist?
Naja, angeschlagen ist noch ein freundlicher Ausdruck für das, was im Moment der FDP widerfährt. Ja, es passt schon. Es ist, glaube ich, auch ein würdiger Abschluss. Es ist eine Partei, die ihre Rolle in der Regierung nicht gefunden hat, in 2 Jahren nicht, die Rache genommen hat an verschiedenen Personen, unter anderem am ehemaligen Vorsitzenden der FDP, am Vizekanzler Westerwelle, die jetzt in der nächsten Generation offenbar sich auch immer noch nicht fangen kann und sich nicht findet mit einem Thema, einem Regierungsthema, wobei man eben sagen muss, das ist schon auch verdammt schwer in einem Jahr wie diesem, der Eurokrise, dem Atomausstieg, der ja eine direkte Folge aus Fukushima war. Da sieht man eben schon auch, dass es innenpolitisch Riesenbrocken sind, die man bewältigen muss. Und das hat halt eben mit Routinegeschäft gar nichts zu tun.
Herr Zudeik, ist denn diese Regierung handlungsfähig, wenn wir zurückblicken und auch nach vorne blicken?
Naja, das ist sie schon, denn sie handelt ja ständig und wer handelt, ist handlungsfähig. Es fragt sich bloß, wie wir das bewerten und beurteilen und da fällt mein Urteil nun eher desaströs aus, wenn man sieht, wenn man zurückblickt und versucht, sich klarzumachen, was eigentlich geleistet worden ist in diesem Jahr, fällt einem wenig mehr als Affären ein, Katastrophen, Zusammenbrüche. Und das ist natürlich schon eine Bilanz für eine Regierung. Selbst wenn man ihr nicht wohlgesonnen ist, sagt man doch, aua, hätte das so sein müssen? Ich finde nicht. Ich finde auch, Sie sagen ja, es gab nicht viele Möglichkeiten. Ach ja, wenn man sich mal auf das konzentriert, was die Leute außer den großen Dingen noch interessiert, zum Beispiel Bildung, zum Beispiel Familienpolitik, da werden ja heftige Diskussionen in der Gesellschaft geführt. Da gibt's schon eine Chance, mal ein bisschen vernünftige Politik zu machen und nicht auch das noch im Koalitionsstreit zerfleddern zu lassen.
Herr Verheugen, Sie als ehemaliges FDP-Mitglied, seit Jahrzehnten aber SPD-Mann, wie hat Schwarz-Gelb sich geschlagen?
Schlecht. Eine Enttäuschung vom ersten Tag an, und ich stimme Frau Weidenfeld zu, es liegt in erster Linie daran, dass die FDP ihre Rolle in dieser Regierung nicht gefunden hat, und das wiederum hängt mit der programmatischen und personellen Auszehrung dieser Partei zusammen. Sie ist eben programmatisch und personell leer. Das beeinträchtigt die Handlungsfähigkeit der Regierung. Sie ist weder innenpolitisch überzeugend noch außenpolitisch überzeugend. Ich erinnere Sie an die Isolierung, in die der deutsche Außenminister uns gebracht hat im Zusammenhang mit Libyen. Das wirkt bis auf den heutigen Tag nach. Und in Wahrheit sind die ganz großen innenpolitischen Reformthemen ja überhaupt nicht angepackt. Weil ein hektisches und, wie ich finde, auch planloses europäisches Krisenmanagement die Szene vollkommen beherrscht.
Mhm. Herr Lüders, wie hat sich denn die Kanzlerin geschlagen, wenn wir jetzt den Blick mal auf die Personalie Merkel werfen?
Mein Eindruck ist, dass nicht nur die Kanzlerin, sondern deutsche Politik insgesamt sehr reaktiv mit den Krisen umgeht. Ich sehe nicht eine Führungsstärke, den Willen zu gestalten. Und ich sehe auch keine Vision für Europa jenseits eines Kassensturzes und des Versuches, in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir leben, irgendwie eine Fundierung hineinzubekommen. Aber es fehlt so ein bisschen die Richtung und das Konzept. Ich sehe keine wirkliche Führung, keine Vision, für die man sich einsetzt. Wir erleben eine Stückwerkpolitik, die sich von Krise zu Krise hangelt. Ob das auf Dauer durchgeht, wird man sehen. Aber es ist schon erstaunlich, dass in der Schnelllebigkeit der Zeit, in der wir leben, wo wirklich gerade in diesem Jahr so viel geschehen ist, wie in früheren Zeiten im Verlauf von ganzen Jahrzehnten nicht. Man kam ja kaum hinterher zu verarbeiten, was global und in der Innenpolitik geschehen ist. Aber wir sehen doch überwiegend ein eher schwaches Führungspersonal, das relativ hilflos auf die Krise starrt und nicht gewillt ist, grundlegende Fragen zu beantworten, letztendlich auch die nach der Zukunft und der Gestaltung unserer Wirtschaftsordnung und des Verhältnisses von Banken und Staat.
Wobei ich da ehrlich gesagt, also ich finde, man muss schon auch fair bleiben und man muss schon auch sehen, dass in Krisen, und das sind Entwicklungen, die jede Regierung, also selbst die größte Führungspersönlichkeit, die in Verantwortung, in politischer Verantwortung stehen würde, vermutlich überfordern würde. Also ich glaube, so sich hinzusetzen und zu sagen, das war jetzt alles großer Mist und das war nichts, das ist nicht fair. Wenn ich so meine Berliner Erinnerungen dieses Jahres mal so zusammenfasse, dann würde ich sagen, ich habe nie in meiner ganzen Berliner Zeit so ernsthafte Politiker gesehen. Ich habe nie Politiker, und zwar aller Parteien, gesehen, denen so klar war, dass es um was geht, wenn sie im Bundestag beschließen, wenn sie auf EU-Gipfelebene beschließen. Ich stimme Ihnen schon zu, das Ergebnis ist nicht befriedigend.
Da ist eben die Frage. Also es kann einem klar sein, dass sozusagen große Aufgaben zu lösen sind, aber hat die Regierung es auch geschafft, welche zu lösen und auch wirklich dran zu bleiben?
Also ich glaube schon, dass so diese Sehnsucht nach einer großen Vision und nach einer Blutschweiß- und Tränenrede und nach jemandem, der die Richtung vorgibt und der glühende Bekenntnisse zu Europa ablegt, das mag alles da sein, aber ich glaube, das wäre absolut falsch, das jetzt zu tun. Also diese Erwartungen darf man auch nicht bedienen.
Aber zu Fairness gehört auch, gehört ja auch, zu sagen, dass die jetzt Regierenden nicht die Urheber der Krise sind. Das ist das eine. Dann gehört aber wiederum auch zur Ehrlichkeit hinzu, zu sagen, dass sie bis heute nicht verstanden haben, was die Ursachen dieser Krise sind. Denn wenn man das verstanden hat, nämlich eine Deregulierungspolitik seit den frühen 80er Jahren, vorher eigentlich schon, von Reagan, von Thatcher, hinter der eine rot-grüne Regierung hinterhergehoppelt ist. Das waren nämlich Schröder, Eichel, Fischer, die die Deregulierung von Reagan und Thatcher nachgeholt haben. Das hat uns in diesen Schlamassel geführt. Und das zu begreifen, das hätte bedeutet, sehr, sehr viel früher, nicht in diesem Jahr, sehr, sehr viel früher, rigide Regularien wieder einzuführen, wieder zu re-regulieren. Das haben sie bis heute nicht begriffen. Jetzt hören wir, oh ja, jetzt muss man aber mal was dafür tun, dass die Märkte wieder reguliert werden. Nicht was dafür tun. Man muss rigide einschreiten, um nämlich genau das, was eben gesagt worden ist, das Verhältnis Staat und Banken mal wirklich so zu regulieren, dass daraus etwas für die Gesamtwirtschaft wird.
Herr Zudek, das ist richtig, aber nur ein Teilproblem. Also ich stimme Ihnen vollkommen zu, diejenigen, die in Europa und in Deutschland im Augenblick das Sagen haben, haben das tatsächliche Problem überhaupt nicht verstanden. Man hat also auch bei unserer Politik das Gefühl, die begreifen das Problem überhaupt nicht. Und natürlich sind die Reaktionen am Anfang so fatal gewesen, so fehlerhaft, dass gar nichts anderes dabei rauskommen konnte. Dass
welche Reaktion
Stückwerk.
Meinen Aber Sie mit am Anfang? Wenn man
nur die Reaktion vor anderthalb Jahren, als die Staatsschuldenkrise mit Griechenland begann, da wäre ein klares und deutliches Signal notwendig gewesen. Und man hätte wahrscheinlich noch nicht im mal einen Rettungsschirm von der Größenordnung gebraucht.
Wie hätte dieses klare Signal aussehen sollen?
Ja, wir lassen Griechenland nicht fallen. Stattdessen hat man den Bouvard losgelassen auf die sogenannten Pleitegriechen und den Pleitepremier und in Deutschland den Eindruck erweckt, würden die Griechen ein süßes Leben führen auf unsere Kosten, und hat verschwiegen, dass es bei der ganzen Operation doch gar nicht darum ging, Griechenland zu helfen, sondern dass es darum ging, großen europäischen Banken ein finanzielles Desaster zu ersparen. Aber ich möchte einen Satz hinzufügen zu dem, was er zu der gesagt hat, damit das Bild vollständig wird. Es ist ja nicht nur das gewesen, ein Mangel an Verständnis für die tatsächliche Problemlage. Es ist eben auch eine völlige Unfähigkeit gewesen, gemeinsames Handeln und solidarisches Handeln noch zustande zu bringen. Und das finde ich eben besonders schwierig.
Aber sind da nicht auch wirklich in der Vergangenheit viele Fehler gemacht worden, die man vielleicht auch nicht unbedingt in so kurzer Zeit aufhalten konnte?
Die Versäumnisse der Vergangenheit.
Die waren damals direkt beteiligt.
Ja, selbstverständlich. Die Versäumnisse der Vergangenheit sind nicht wirklich aufgearbeitet. Und so recht Herr Zudeck hat, mit der Feststellung, dass die Prävention durch feste neue Regeln nicht geleistet worden ist, also dass es nicht wieder passieren kann. So richtig ist aber auch, dass die Verantwortung für die unverantwortliche Schuldenpolitik einiger Länder, auch unsere eigene nebenbei bemerkt, ja nicht bei den Banken liegt, die Verantwortung dafür liegt bei der Politik.
Und dazu kommt eben, also das ist die Frage, Herr Zudeck, die ich an Sie hätte, wenn man sagt, so jetzt muss alles rigide reguliert werden und jetzt muss endlich einer was tun, der eben die Banken im Zaum hält. Ich wundere mich immer über das Zutrauen, was man nach 10 Jahren Euro und eben auch jetzt nach dieser Finanzkrise und in dieser Schuldenkrise auf einmal für Politiker entdeckt. Also Sie haben eben festgestellt, die haben es wirklich schlecht gemacht und die sind schlecht. Und jetzt sagen Sie aber, die könnten so den weisen Regulator geben. Also die wären klug genug, um zu sagen, wie muss man Banken, wie muss man Märkte regulieren, damit sie gut funktionieren. Und da habe ich ehrlich gesagt auch meine Zweifel.
Ich bin ja viel bescheidener. Ich sage ja nur, dass Sie den Unsinn, den Sie angerichtet haben, zunächst mal zurückführen sollten.
Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, dass die Frage des Grades von Regulierung ja nichts darüber aussagt, ob es gute oder schlechte ist. Die Landesbanken waren der am meisten regulierte Bereich der deutschen Bankenwirtschaft. Die waren eingesperrt in Regularien.
Vor allen Dingen waren sie überflüssig, die Landesbanken.
Das kommt noch erschwerend dazu. Die waren auch noch überflüssig. Aber ich meine, die waren reguliert ohne Ende und bei denen sind die größten Schäden entstanden. Deshalb glaube ich, man muss, wenn man über Regulierung redet und auch über Regulierungsschritte, die man jetzt tun muss, und da stimme ich Ihnen zu, da muss man schon über richtige und gute Regulierung reden.
Sie sagen mir, dass ich das an die Politiker zurückweise. Ich würde es gerne auch selber machen, mich lässt bloß keiner. Das ist halt die Instanz, die wir haben. Ne? Vielleicht sollten wir uns dann als Gesellschaft mal zusammenrotten und endlich die Politiker wählen, die es können. Das ist aber dann eine andere Frage.
Herr Lüders, wenn wir uns jetzt nochmal die Politiker, die es können. Deutschland wird ja nun im Moment in der Euro-Krise als der Krisenmanager dargestellt. Ist es vielleicht auch, wird diese Rolle denn überhaupt ausgefüllt? Kann Deutschland diese Rolle erfüllen?
Deutschland ist jedenfalls die stärkste Wirtschaftsmacht und man versucht relativ hektisch und auch mit einem gewissen Anflug von Verzweiflung eine Führungsrolle so auszufüllen, dass nicht die Franzosen, von den Briten ganz zu schweigen, sich überfahren fühlen. Interessant ist nach meinem Empfinden, dass insbesondere Polen sich ausdrücklich dafür ausgesprochen hat, dem deutschen Weg zu folgen. Das ist eine zumindest ungewöhnliche Konstellation. Grundsätzlich erscheint es mir erstaunlich, dass man das Haus Europa eigentlich vom Dach her gebaut hat. Wie kann man eine Finanzunion, eine Fiskalunion einführen, eine gemeinsame Währung einführen, wenn aber doch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik nur in Teilen möglich ist und die jeweiligen Regierungen die Möglichkeit hatten, zumindest in der Vergangenheit, nach Belieben Schulden zu machen. Natürlich gab es theoretisch Regularien, aber es war eben nicht geregelt, was passiert, wenn man dagegen verstößt. Jetzt hat man so ein bisschen den Schlamassel versucht, dagegen zu steuern. Aber wie kann man es schaffen, eine europäische Einheit herzustellen, wenn die Nationalstaaten nicht bereit sind, Souveränität, zumindest in erheblichen Teilen, in Richtung Brüssel abzugeben.
Herr Völgen, wie kann man das schaffen? Das ist ja gerade das Problem, dass sozusagen doch eher in die nationalen Interessen geht, als jetzt sagen, die europäische Idee wollen wir ausreifen.
Zunächst einmal, Herr Lüders, Europa besteht nicht aus Geld und Zinsen. Ja? Die Währungsunion, das Haus ist vom Dach her gebaut. Die Währungsunion ist ein Teil des Projekts. Aber wir machen einen großen Fehler, wenn wir das europäische Projekt identifizieren mit der Währungsunion. Und da stimme ich allerdings zu, da gibt es ein Konstruktionsproblem bei dieser Währungsunion.
Aber das ist doch der Fehler, der gibt's immer gemacht
ohne jede
wurde,
Frage.
Dass Europa sich dem
ein Konstruktionsproblem. Es sind die Deutschen gewesen, die seinerzeit den Übergang von weiteren Hoheitsrechten nach Brüssel nicht haben wollten. Aber ich will mal sagen, was das für Hoheitsrechte sind, über die wir jetzt reden. Und Sie müssen überlegen, ob Sie das wirklich in die Hände der Brüsseler Beamten legen wollen. Es geht um das Haushaltsrecht, es geht um das Steuerrecht, es geht um das Recht unserer großen Sozialsysteme. Es geht also um wirklich Kernfragen der Nation. Und ich wäre nicht bereit, auch nur ein bisschen davon noch nach Brüssel abzugeben, ehe nicht das System in Brüssel grunderneuert wird.
Wie müsste das System denn aber aussehen?
Es muss demokratisch sein. Wir können doch nicht Macht, wir reden über Macht hier, über Gestaltungsmacht, abgeben aus einem demokratisch kontrollierten Raum in einen rein bürokratischen, in dem Demokratie, weil es ja eben kein wirklicher Staat ist, gar nicht vollständig entwickelt sein kann. Also ich bin da ganz der Meinung des Verfassungsgerichts, dass ein nächster großer Integrationsschritt, und den haben Sie gerade verlangt, und der ist auch europäisch richtig, ganz ohne Frage, aber der muss verbunden sein mit einer tiefgreifenden Änderung des Systems.
Dann brauchen wir
zum Beispiel eine volle parlamentarische Kontrolle und volle parlamentarische Verantwortung.
Die Bürger also der europäischen mit einbeziehen und wirklich auch ein Wahlrecht.
Das würde für Deutschland heißen, dass wir in Deutschland eine Volksabstimmung machen müssen.
Ja, selbstverständlich,
eine
neue Verfassung für Deutschland.
Ich glaube, wir brauchen eine neue Verfassung dann. Und das finde ich ist eben, Sie haben eben gesagt, Europa ist nicht nur die Wirtschaft, aber Europa ist den Bürgern, die über diese neue Verfassung abstimmen müssten, immer nur plausibel gemacht worden über die Wirtschaft, über den Euro,
Nein,
über den Nutzen, den wir
Deutschen
davon haben.
Nein, die entscheidende Begründung, jahrzehntelang und auch fast auch die einzige war, Europa ist ein Friedensprojekt. Das ist die entscheidende
aber es
Begründung.
Aber ist tatsächlich für jetzt,
das,
heutzutage
was Sie jetzt sagen,
so.
Ist in den letzten Jahren aufgekommen und ist ein grundlegender Fehler, diese Verengung auf das rein wirtschaftliche.
Aber deshalb wird ein Referendum in Deutschland vermutlich genauso abgelehnt
also
werden wie in jedem
da jetzt also das Gefühl
Land
doch
auch.
Eher ist, wir wollen Europa vielleicht gefühlt gar nicht mehr unbedingt haben, das bringt uns ja scheinbar nur Probleme. Also wenn man einen Bürger befragt, kommt das dann doch auch raus.
Aber das eigentliche das ist eine Problem ist ja, dass so grundlegende Dinge wie die nachholende Politisierung der europäischen Gemeinschaft, so grundlegende Dinge jetzt hoppla hopp im Schluckaufverfahren gemacht werden müssen, weil man Krisen zu bewältigen hat. Warum macht Frau Merkel das, was ich eigentlich für richtig halte, nämlich den Lissabonner Vertrag zu verändern? Was nicht funktioniert hat. Die Briten sind draußen. Also was habe ich jetzt? Jetzt setze ich einen Vertrag auf einen anderen, was vermutlich juristisch auch nicht geht. Also wieder Flickwerk, Stückwerk. Alles das, was doch über Jahre, eigentlich über Jahrzehnte wachsen müsste und frühzeitig hätte angegangen werden müssen, das kann man nicht jetzt schnell mal nebenbei, weil man eine internationale Krise zu bewältigen hat, jetzt auch noch da drauf setzen. Es scheitert. Und sie scheitert. Ein ums andere Mal.
Aber was für eine Möglichkeit gibt es denn momentan noch?
Wenn ich das wüsste, wäre ich Nobelpreisträger für alle möglichen Sparten. Auf jeden Fall, ich kann ja nur sagen, das, was ich sehe und die Fehler, die ich sehe, liegt an den verschiedenen Ursachen. Einmal historische und einmal Flickschusterei, weil die gegenwärtige Krise so nicht bewältigt werden kann.
Und ich glaube auch, dass ein Begleiteffekt dieser Entwicklung, die Sie beschrieben hat, die Tatsache ist, dass in einigen europäischen Ländern populistische Bewegungen großen Zulauf erfahren, weil sie eben einfache Antworten auf komplexe Fragen bieten und weil sie genau diese Lücke besetzen, die Politik nicht unbedingt aus bösem Willen heraus, aber vielleicht auch aus Unvermögen in der Kürze der Zeit angemessen zu reagieren. Es ist ja ein Vakuum, das man beobachten kann und es wird gefüllt von diesen Populisten. Und auch in Deutschland haben wir ja ein interessantes...
Sehen Sie die Gefahr in Deutschland?
Für Deutschland weniger, aber in den Niederlanden mit Geert Wilders und anderen Staaten,
da haben wir schon solche... Aber es gibt Gegenbeispiele zum Glück. Denken Sie an Polen, haben Sie schon erwähnt. Denken Sie an Dänemark, wo eine Regierung, die sich auf diesem populistischen Weg befand, abgewählt worden ist. Also so ganz allgemein ist das nicht. Und ich sehe auch in Deutschland eigentlich nicht, dass der Grundkonsens, der eigentlich für uns in Deutschland Staatsräson ist, nämlich dass wir ein europäisches Deutschland wollen und nicht ein deutsches Europa, ich sehe eigentlich nicht, dass dieser Grundkonsens schon zerbrochen
weil
ist.
Das
arbeiten
in der
einige
Elite
daran,
nicht.
Das weiß
aber
ich schon.
Glaube, hat der Bürger das Vertrauen verloren in Europa, das vielleicht doch teilweise vor einigen Jahren noch da war?
Ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmt, Herr Verheugen, was Sie sagen über Europa als friedensbringendes Projekt und als Frage, wie weit das in der Bevölkerung verankert ist. Ich glaube, dass das für die Nachkriegsgenerationen stimmt.
Ja, ich glaube gesagt, aber, dass
wurde
es erklärt, weil glaube, aber, es wurde immer wirtschaftlich
ich glaube,
erklärt.
Aber, ich glaube ja. aber, dass es für die Generationen, die keine unmittelbare Kriegserfahrung oder keine Eltern mit unmittelbarer Kriegserfahrung haben, dass es für die nicht mehr stimmt. Und ich glaube, dass die Bevölkerung insgesamt wesentlich euroskeptischer ist, nicht nur, was die Frage angeht, bringt es Frieden oder bringt es nicht Frieden, sondern auch bei der Frage, wie viel Europa wollen wir und wie viel Nationalstaat brauchen wir. Da sehe ich im Moment eigentlich doch einen sehr starken Reflex zu sagen, wir sind die Stärksten in Europa, wir zahlen für Europa und wir können eigentlich uns auch auf unseren eigenen Weg stärker besinnen, als es die anderen können. Also mir scheint so dieser europäische Geist, den Sie beschwören, das scheint mir tatsächlich ein Elitengeist zu sein oder ein Elitenprojekt zu sein, der in der Bevölkerung nie wirklich verwurzelt war und der zunehmend seine Wurzeln da auch verliert.
Ich bin nicht sicher, ob das so stimmt. Ich denke, ich rede häufig mit ganz normalen Menschen. Meine lieben Freunde auf dem Campingplatz sind sehr leicht entflammbar für die Idee, mit der ich auch groß geworden bin. Ich bin so erzogen worden und ich war immer entflammt dafür, es gibt keine Kriege mehr, wenigstens nicht hier in Europa. Es gibt keine Schlagbäume mehr. Ich denke, dass damit einhergeht, dass man genervt ist von dem, wie das technizistisch und ökonomisch ins Werk gesetzt wird. Dass diese großartige Idee dabei möglicherweise zerschreddert wird. Ich glaube, dass bei vielen Menschen beides der Fall ist. Wenn man die fragt, eben die Leute auf dem Campingplatz, Mensch, Europa, das ist ja klar, eine wunderbare Angelegenheit. Oh, bloß guck dir die in Brüssel an, was machen die daraus? Ja. Dieses, was machen die daraus, ist, glaube ich, der wichtigste
Satz. Und das schaut sich am Ende auch im eigenen Portemonnaie an. Ja. Die Menschen haben durchaus Angst um ihre Jobs und die Wirtschaft.
Die These, dass sich junge Leute nicht für Europa als Friedensprojekt interessieren, ist grundfalsch. Sie ist falsch.
Sie haben recht, wenn es um Studenten geht, aber Sie haben überhaupt nicht recht, wenn es um junge Leute
geht. Ich erinnere Sie an die Demonstrationen, die wir überall in Europa hatten, die größten des letzten Jahrzehnts. Was waren das für Demonstrationen? Gegen den Krieg in Irak. Und was waren das für Menschen, die das gemacht haben? Vorwiegend junge Menschen. Eine junge Generation, die ihrer Auffassung nach sich für die Fragen von Krieg und Frieden nicht mehr interessiert. Es ist grundfalsch.
Ich habe nur gesagt, dass es für Sie mit Europa nicht
mehr. Nein, das ist nicht das Einzige. Das ist vollkommen klar, dass darüber hinaus eine Begründung angeboten werden muss, die darin besteht, wie wollen wir angesichts der Veränderungen in der Welt um uns herum auch im 21. Jahrhundert unsere europäische Lebensweise beibehalten können.
Es ist aber nicht so, dass eben, das haben wir eben schon angesprochen, gerade die wirtschaftlichen Faktoren für die jungen Menschen, die Arbeit haben wollen, die Geld verdienen wollen, so sehr im Vordergrund stehen, dass da eben vielleicht verständlicherweise gesagt wird, ich will einfach einen Job haben und Geld verdienen und der Rest ist mir erstmal egal.
Ja, aber das muss doch nicht notwendigerweise zu Zweifeln an europäischer Integration führen. Das genaue Gegenteil ist doch richtig, dass das größere Europa viel mehr Chancen bietet. Jedem Einzelnen, er kann im Ausland überall arbeiten, wo er will, er hat Ausbildungsmöglichkeiten, wo er will. Die Wirtschaft kann sich viel stärker entfalten als früher. Also Europa ist doch kein Argument gegen die eigene wirtschaftliche Perspektive.
Ich denke, das hängt auch ein bisschen zusammen mit dem sozialen Hintergrund über derjenigen, von denen wir hier jetzt reden. Gut ausgebildete, urbane, städtische Elite, die hat natürlich Perspektiven innerhalb eines europäischen Binnenmarktes, aber ich glaube, dass eine Generation, die weniger gut ausgebildet ist, große Ängste hat mit Blick auf die Zukunft. Die letzten großen Demonstrationen in Europa waren nicht allein die gegen den Irakkrieg 2003, sondern ich fand es auch sehr bemerkenswert, wie in Anlehnung an die arabische Revolution und die Besetzung des Tahrirplatzes in Kairo, in Spanien, in Griechenland und anderswo, die Besetzung öffentlichen Raumes ein neues Phänomen wurde, bis hin zur Occupy-Bewegung in den USA. Das ist eine neue Triebkraft und ich glaube, dass sehr viele Menschen Angst haben davor, dass sie wirtschaftlich hinunterfallen. Eine Antwort auf diese Ängste ist sicherlich der Rechtspopulismus, der in Deutschland weniger ausgeprägt ist als in anderen europäischen Staaten. Man muss das nicht apokalyptisch jetzt an die Wand malen, aber es gibt sicherlich diese Tendenz, dass Menschen in Krisensituationen durchaus auch anfällig sind für einfache Lösungen. Mhm. Dieses Problem haben wir nicht zuletzt mit Blick auf einen sehr besorgniserregenden Rechtsextremismus in Deutschland. In Deutschland gibt es aber auch ein positives Phänomen auf diese ganze Umbruchssituation und auf die Verunsicherung der Menschen, die Suche, die Sehnsucht nach etwas völlig Neuem, nach einer neuen Dynamik, nach einem neuen Anfang, und das ist der sensationelle Erfolg der Piratenpartei. Erklären Sie mal einem arabischen Diskutanten allein der Begriff des Piraten in der Politik, das verwirrt die Menschen, auch in den USA, überall, wo man mit den Leuten diskutiert. Man muss denen erstmal erklären, wie kann das sein? Deutschland, eigentlich bekannt als seriöses Land. Und jetzt habt ihr Piraten dort im Parlament, zunächst einmal in Berlin, aber den Umfragen zufolge liegen die Piraten bei bis zu 8%, gäbe es morgen Bundestagswahlen. Das ist erstaunlich und das finde ich eigentlich auch sehr erfrischend, dass es in diesem Land möglich ist, auch in teilweise durchaus absurden Kategorien völlig neu die Dinge nochmal in Bewegung zu bringen.
Ich wirklich glaube, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht jedem, der über Europa nachdenkt und kritisch über Europa nachdenkt und der sich fragt, wie viel Europa wollen wir und wie viel Nationalstaat brauchen wir und wie viel Nationalstaat wollen wir, dass man nicht jedem, der das tut und der eben möglicherweise europaskeptisch ist, unterstellt, er sei anfällig für Rechtspopulismus oder sei ein Faschist. Also das finde ich ist falsch. Ich glaube, dass das eine Diskussion ist, die wir führen müssen, die wir auch abstimmen müssen in Deutschland, mit deren Ergebnissen wir dann leben müssen. Aber nicht jeder, der konservativ denkt oder der eher sich in einem Nationalstaat zu Hause fühlt, ist automatisch jemand, der irgendwann die Rechten will.
Das ist sogar ein ganz wichtiger Punkt. Denn der erste Schritt zur Besserung wäre ja über die Selbsterkenntnis. Und dazu gehört ja auch, dass wir uns mal die Frage stellen, ist denn wirklich alles so gut gelaufen, wie es immer erzählt wird? Kann es nicht zum Beispiel sein, dass unser System, das wir da gebaut haben, über Jahrzehnte viel zu starr ist, viel zu wenig Rücksicht nimmt auf nationale Bedürfnisse? Wenn also für eine starke Volkswirtschaft wie die deutsche dieselben Regeln gelten, bis hin zum Handwerksbetrieb, dieselben Regeln gelten für eine schwache Volkswirtschaft, für die griechische, kann das eigentlich richtig sein? Die Frage muss man doch mal stellen.
Kann es richtig sein, dass die gleiche Währung für alle gilt? Schließt sich da logisch an, die Frage.
Herr Lüders, Sie haben eben den arabischen Frühling ja schon sozusagen mal als Thema mit eingebracht. Dort ging es ja nun anfangs sozusagen auch um wirtschaftliche Fragen. Junge Menschen, die auf die Straße gegangen sind, sich gegen ein Regime gewehrt haben, wo sie einfach keine Chancen haben. Würden Sie jetzt mit Blick auf das Jahr, das ja nun wirklich sehr turbulent und sehr emotional war, sagen, es hat sich da wirklich viel bewegt und es wird sich da auch noch viel tun?
Oh ja, auf jeden Fall. Das ist eine historische Zäsur, die wir erleben in der arabischen Welt. Die Menschen sind aufgestanden, sich zu befreien von historisch überlebten Regimen. Dieser Prozess der Erhebung der arabischen Revolution oder Revolutionen, kann man auch im Plural sagen, ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Das wird sich noch über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, erstrecken. Mhm. Es ist ein langer Prozess. Hier muss wirklich einmal gründlich das ganze Land von unten neu gestaltet werden. Es gibt natürlich starke Kräfte der Beharrung, die versuchen, das Rad der Geschichte doch noch mal zurückzudrehen. Aber das Bewusstsein der Menschen in der arabischen Welt hat sich gewandelt. Es ist wirklich erstaunlich zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit Menschen heute über Politik diskutieren in Kairo, Rabat oder anderswo. Das hätten sie vor einem Jahr nie gewagt, aus Sorge verhaftet zu werden. Diesen neuen Esprit, der ist sensationell, das muss man wirklich sagen. Und ich finde es vor allem auch interessant, dass es vielleicht zum ersten Mal gelungen ist, dass aus der arabischen Welt, die wir ja eher nicht unbedingt mit positiven Gedanken assoziieren, eine Bewegung entstanden ist von Menschen, denen man Demokratie so oder vielfach jedenfalls gar nicht zugetraut hätte. Ich habe es ja schon erwähnt, die Besetzung des Tahrirplatzes in Kairo, der Beginn der Revolution, es wird mittlerweile kopiert. Und man sieht auch hier Demonstranten die Schuhe in die Luft halten, wie wir das auch aus der arabischen Welt kennen.
Auch in Europa.
Auch in Europa. Mhm. Und das finde ich interessant zu sehen, wie hier eine Vernetzung stattfindet und wie wir wirklich zu einer, wenn man es idealistisch betrachten will, positiv sehen will, zu einer Weltgesellschaft zusammenwachsen, wo offenbar Menschen unterschiedlicher Herkunft auf beiden Seiten des Mittelmeeres und jenseits des Atlantik von ähnlichen Beweggründen motiviert werden, auf die Straße zu gehen, sich politisch zu engagieren. Es geht dabei nicht nur um eine Verbesserung der Ökonomie, das natürlich auch und wesentlich, aber es geht auch um neue Lebensperspektiven, um die Frage, wie leben wir richtig, wie lebt man glücklich, wie kann man zu einer gewissen Zufriedenheit führen, jenseits von Umweltzerstörung.
Und wir haben es nicht für möglich gehalten. Ich glaube, dass dieser Satz in diesem Jahr sehr, sehr häufig gefallen ist. Wir haben Tunesien, da hat es ja angefangen, das dürfen wir auch mal nicht vergessen, ne? Also denen gebührt die ganz große Ehre im arabischen Frühling. Wir haben Tunesien nicht für möglich gehalten. Wir haben vor allen Dingen Ägypten nicht für möglich gehalten. Wir haben alles dieses nicht für möglich gehalten, weil wir eben gedacht haben, ja meine Güte, wie kann denn jemand, nachdem schon eine Demonstration zusammengeschossen ist, da wieder hingehen und wieder hingehen und wieder hingehen. Und da kann ich nur bestärken, was Sie gesagt haben. Das Ökonomische, mir geht es schlecht, dagegen muss ich was tun. Das ist eine Sache, aber das soll man auch nicht schlecht reden. Natürlich ist das ein Ansporn, zu sagen, so jetzt schaue ich aber mal, wenn ich dafür kämpfe, dass es mir besser geht, dann ist das mit anderen Dingen verbunden. Mit Begriffen wie Freiheit, Selbstbestimmung, Demokratie. Und das finde ich das Faszinierende nach wie vor, trotz aller Rückschläge, die das auch jetzt wieder hat, an diesen arabischen Revolutionen.
Ich stimme dem allen zu, was Sie beide gesagt haben. Ich möchte noch einen Gedanken anschließen. Was lernen wir eigentlich daraus für unser eigenes Verhalten? Also wenn das richtig ist, was Herr Tuda gesagt hat, was sie hier am Ende durchgesetzt hat, waren die Ideale, für die unsere Demokratien angeblich stehen. Was haben wir denn mit diesen Idealen in diesen Ländern gemacht? Also man wagt es ja gar nicht, sich nochmal anzugucken, wie sie unsere Staatsmänner und Frauen aus der gesamten westlichen Welt die Klinke in die Hand gegeben haben, bei Herrn Gaddafi, bei Herrn Ben Ali, bei Herrn Mubarak. Und ich kann mich aus meinem relativ langen Leben nicht erinnern, dass jemals ernsthaft der Versuch gemacht worden wäre, auf die Menschenrechtssituation und die Unterdrückung von Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit in diesen Ländern in irgendeiner Weise ernsthaft einzuwirken. Also lernen wir etwas daraus jetzt, was den Umgang mit Systemen und Regimen angeht, die immer noch in diesem Verhalten fahren. Was sagen wir zu Russland?
Glauben Sie wirklich, dass das sozusagen weitergetragen wird?
Ja, selbstverständlich.
Das auch jetzt auf andere Länder sich übertragen wird.
Aber ja.
Wo würden Sie denn sagen, wo darf man sich als altes Europa, wo darf man sich denn einmischen?
Also ich meine, wenn man sich anguckt,
was jetzt eben passiert.
Ich habe ja nicht von Einmischung gesprochen. Ja, ich habe nur gesagt, man muss sich denen auch nicht gerade an den Hals werfen. Und man muss nicht gerade Herrn Putin als lupenreinen Demokraten bezeichnen.
Das stimmt, aber Sie haben
man muss sich gerade schweigen darüber, wie in Russland die Demokratie mit Füßen getreten wird, weil wir sie als Gas- und Öllieferanten so dringend brauchen.
Im Kern geht es schon auch um Einmischung. Ja. Natürlich in Libyen, das haben Sie ja zu Recht gesagt, das war einer der großen Fehler der deutschen Außenpolitik im letzten Jahr oder in diesem Jahr, dass Sie eben da nicht dabei waren, als es darum ging, müssen wir da mit intervenieren. Also es geht schon um die Frage, wie mischt man sich ein und wie gestaltet man es. Und da glaube ich eben sowohl was den arabischen Frühling oder den zweiten Teil des arabischen Frühlings jetzt angeht, die Frage, welche Staatsformen entwickeln sie sich da, werden das lupenreine Demokratien sein oder eher nicht?
Das ist die Frage, ob es eine Demokratie wird, wie der Westen sich vorstellt.
Aber eben auch beim Umgang mit Russland und China.
Aber es fängt viel früher an. Welche Politik haben wir denn jahrzehntelang gemacht? Eine Außenpolitik, deren Inbegriff immer Stabilität war. Stabilität der Region. Worauf haben deutsche Außenminister Wert gelegt? Der Nahosten muss stabil sein. Afrika muss stabil sein. Sowjetunion, nach Sowjetunion, Russland, die Republiken, muss stabil sein. Jeder kleine widerliche Diktator wurde in Kauf genommen, um dieser Stabilität willen, Nummer eins. Zweitens, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Mhm. So, wenn Sie das schon mal wegnehmen, dann haben Sie ein anderes außenpolitisches Interesse geäußert. Das ist keine direkte Einmischung, aber eine indirekte von hohen Graden. Sie äußern schon mal ein anderes Interesse. Das wäre schon mal ganz schön.
Was sich jetzt aber doch viele fragen, warum wird in Syrien nicht eingegriffen?
Ja, das kann ich Ihnen sagen.
Die Gewalt eskaliert.
Das ist ja kein Geheimnis.
Ja,
Sie kriegen Kinder, Sie kriegen keine Legitimation durch den Sicherheitsrat zu für ein Eingreifen, weil die Russen und Chinesen ihre Hand über Herrn Assad halten. Mhm. So einfach ist das. Und ohne Legitimation durch die Vereinten Nationen ist es schwer vorstellbar, eine humanitäre Intervention vorzunehmen. Also irgendwo muss es ja auch noch ein Recht geben, an dem man sich orientiert. Sonst könnte man nach Belieben ja überall in der Welt irgendwo.
Was nützt es dann, wenn man daraus gelernt hat, dass man möglicherweise doch dagegen angehen kann, aber letztendlich machtlos ist?
Ja, ich glaube, man muss realpolitisch sagen, auch wenn das fast ein bisschen zynisch klingt, es kommt immer ein bisschen auf den Einzelfall an. In Libyen war eine Intervention möglich und machbar, weil die Geopolitik nicht dagegen sprach. Gaddafi war verhasst in der gesamten arabischen Welt und er hatte auch keinen großen Rückhalt in anderen Staaten. Und auch die Russen und die Chinesen haben ihn nur noch halbherzig unterstützt. Sie haben auch, die Russen und die Chinesen, unterschätzt die Entschlossenheit des Westens, diesen Mann zum Sturz zu bringen, nicht aus selbstlosen Motiven, sondern aus nüchternen politischen Erwägungen und wirtschaftlichen Erwägungen heraus. Und die Russen und die Chinesen wollen natürlich nicht, dass der Westen sozusagen den Sieg der arabischen Revolution für sich einfährt. Syrien ist das letzte Land, wo Russland und China noch großen Einfluss haben, auch der Iran. Und deswegen wird Syrien weiterhin massiv unterstützt, hat viel Unterstützung im Ausland. Man darf auch nicht vergessen, dass ungeachtet der Brutalität des Regimes sehr viele Syrer noch immer hinter diesem Regime, hinter Bashar al-Assad stehen. Es wäre also sehr schwierig, von außen zu intervenieren und die Geopolitik lässt das auch nicht zu. Würde man in dieses Wespennest hineingehen, dann haben sie einen Flächenbrand von Libanon bis nach Irak. Da würde Israel involviert sein, der Iran, die Türkei, Saudi-Arabien. Das wäre wirklich gefährlich. Deswegen lässt man in der Tat besser die Finger davon. Die brutale Wahrheit ist, dass die Menschen sich in Syrien zunächst einmal selber befreien müssen.
Mhm. Anders Menschenrechte wird es nicht gehen. Sind teilbar, ist das, was wir daraus lernen.
Nein, Menschenrechte sind nicht teilbar, aber ist die Tragik der Situation in Syrien ist, dass es eben komplex ist. Und man muss klar sagen, es stehen immer noch 40-50% der Bevölkerung hinter Bashar al-Assad. Und das macht es schwierig, eine Legitimation zu finden, hier zu intervenieren. Es sei denn, man will den Bürgerkrieg beflügeln. Das ist leider so. Es wird aber in Syrien Bewegung geben im Laufe des nächsten Jahres. In welche Richtung? Das ist allerdings völlig offen. Wahrscheinlich in Richtung Bürgerkrieg.
Nun haben wir auch gerade die Demokratiefrage gestellt, ob es wirklich die Demokratie, wie der Westen sie sich vorstellt, geben kann in Ländern wie Ägypten, Tunesien.
Also ich glaube eben einfach, dass der Westen sich auf der einen Seite, wie Herr Zudek sagt, eben schon auch darauf besinnen muss und eben auch selbstbewusst sagen können muss, was er für richtig oder für falsch hält. Aber eben mit der Frage der Einmischung, da bin ich sehr zurückhaltend. Und das gilt eben vor allem auch für die Frage, ich meine, der Mut gegenüber Russland und China ist ein anderer als der gegenüber Libyen oder Tunesien oder Ägypten. Und das Zweite ist eben tatsächlich die Frage, welche Staatsformen werden sich da etablieren? Welche Staatsformen werden die Menschen, die da sind, wählen oder am Ende zulassen? Und das wird mit Sicherheit nicht das sein, was wir uns unter einer repräsentativen Demokratie vorstellen. Jedenfalls nicht in jedem Fall und jedenfalls sicherlich auch nicht immer erfolgreich und über Jahre und Jahrzehnte erfolgreich und stabil. Und ich glaube, Herr Zudek, im Gegensatz zu Ihnen, dass Stabilität tatsächlich ein Wert ist.
Ich habe nicht bestritten, dass das ein Wert ist, aber wenn das die einzige Maxime für Außenpolitik ist oder die zweite neben wirtschaftlichen Interessen, halte ich das schon für einigermaßen schäbig. Aber schauen Sie sich Ägypten an, was da zurzeit passiert. Es sieht so aus, als wäre da jetzt wirklich ein Backlash. Ne? Jetzt kommen also erstens die alten Kräfte, Beharrungsvermögen, wir haben es eben gehört. Es ist die Gefahr einer Islamisierung der Gesellschaft per demokratischer Abstimmung, aber es gibt die, ich sage jetzt mal europäisch gesinnten oder europäisch ausgebildeten demokratischen Kräfte, die auch dagegen jetzt immer wieder und immer wieder opponieren. Die Demonstrationen gehen weiter. Ich finde das großartig. Also natürlich passieren immer wieder Rückschläge. Revolutionen, und das ist eine, die passieren nicht in 2-3 Monaten und fertig ist das Kind, das Neue, sondern das Jahre, Jahrzehnte dauert das, bis dann möglicherweise mal etwas herauskommt. Das muss ja nicht unsere Gnade finden, sondern die der Menschen, die da leben.
Ich würde auf einen Aspekt, den Sie genannt haben, gerne nochmal eingehen, die Frage der Islamisierung. Das ist ja für uns ein bisschen ein rotes Tuch, weil wenn wir Islamisierung hören,
das ist die Sorge gerade,
dass es in die
Richtung geht, weil...
In der Tat, das ist die Sorge und viele glauben dann, es könnte sich in Ägypten das iranische Modell wiederholen. Ich glaube, hier kann man wirklich Entwarnung geben, das wird mit hundertprozentiger Sicherheit nicht passieren.
Warum?
Der Iran 1979 war eine ganz andere Situation als heute Ägypten. Die Menschen in Ägypten wollen für sich eine Perspektive, sie wollen wirtschaftliche Solidität, sie wollen Freiheit und Demokratie, dass ein Gottesstaat diesen nicht geben kann. Das haben die Menschen begriffen. Weder der Iran noch Saudi-Arabien sind Rollenmodelle für diejenigen Länder, die sich jetzt befreit haben.
Aber die Türkei möglicherweise.
Und genau, die Islamisierung, die wir jetzt sehen in Ägypten vor allem und in Tunesien, das ist im Grunde genommen die türkische Variante, das ist, wenn man so will, die Christdemokratisierung des politischen Islam. Ja. Und das ist eine positive Entwicklung, denn es hilft nicht, den Islam zu dämonisieren, sondern man muss ihn entzaubern, man muss ihn in die Pflicht nehmen, in die Chance geben, sich politisch zu bewähren oder aber abgewählt zu werden. Die Gefahr in Ägypten ist nicht die Muslimbruderschaft, ist nicht der Islam. Die Gefahr in Ägypten ist, dass die Armee in Zusammenarbeit mit den restaurativen Kräften, das sind vor allem die Großgrundbesitzer und die alten Kapitalbesitzer, die unter Mubarak groß geworden sind, indem sie die Staatskasse geplündert haben, dass diese sich verbünden, das ist die große Gefahr, dass der Militärrat sagt, okay, wir lassen Demokratie nur so weit zu, wie unsere Wirtschaftsinteressen nicht davon betroffen sind, denn die ägyptische Armee ist der größte Investor in Ägypten, zahlt keine Steuern, er ist ein Staat im Staat, das ist die große Gefahr für die ägyptische Demokratie.
Ich würde gerne noch sagen, ich bin sehr dankbar, dass Sie das gesagt haben. Denn ich habe nie verstanden, warum wir kein Problem damit haben, christliche Parteien für notwendig und richtig zu halten, aber sofort in Angst und Schrecken verfallen, wenn es um islamische Parteien geht. Die Regierungspartei in der Türkei, eine islamische Partei, ohne jede Frage, die ist nichts anderes, aber wenn ich eine suchen soll, mit der ich sie vergleichen würde, da fiel mir die CSU ein. Der jeweilige Generalsekretär der CSU wird das nicht gerne hören. Es ist aber so. Die Verbindung von Modernisierung Islamisierung des Landes mit religiösen Werten. Das ist präzis das, was sie tun. Warum ist das in christlichen Ländern erlaubt und in muslimischen Ländern soll es nicht erlaubt sein?
Hat das was mit dieser Angst zu tun, weil man sofort an Islamismus denkt und nicht an Islam?
Nein, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass in Europa die Trennung von Staat und Kirche eine geübte Zeit hinter sich hat. Das weiß man, wie das geht, und man weiß auch, wie man sich zueinander verhält, während man immer die Befürchtung hat oder den Hintergedanken hat, dass es eben mit dem Islam und den Staatsformen eben nicht so ist und dass man eben nicht weiß, ob der Respekt vor der Trennung am Ende so stabil sein wird, wie man es erwartet. Die Türkei hat es probiert und macht es ja, aber auf der anderen Seite sehen wir eben in der Türkei, wie eben diese Säkularisierung oder die Trennung von Staat und Kirche eben auch schrittweise rückgängig gemacht wird. Das hat viele Gründe, auch gute Gründe, aber dass man sich darüber Gedanken macht, das finde ich ist schon legitim.
Ist aber trotzdem ein Modell, was man sich vorstellen könnte für Ägypten, für Tunesien.
Ja, sicher.
Also das wird dem vermutlich am nächsten kommen. Also ich habe gestern einen Ägypter gehört in einem Interview, der sagte, oh, Malaysia wäre unser Modell. Da erschrecke ich dann doch ein bisschen. Aber zumindest, sagen wir mal, die kemalistische Variante der Säkularisierung einer Religion in einem Staate, also jetzt ohne die Staatsapparat-Begleiterscheinungen, aber die kemalistische Variante wäre mir da schon...
Also ohne das Militär.
Die starke Rolle des Militärs.
Ja, genau. Ja. Denn gerade das haben wir ja nur gerade gehört, daran leidet Ägypten bis heute. Wenn das nicht ausgeräumt wird, wird es schwierig werden. Aber vielleicht dauert es dann nochmal 30 Jahre länger als die 5 Jahre, die wir uns vorstellen.
Ich würde gerne so als Schlussrunde einmal von Ihnen wissen, wenn Sie jetzt auf 2012 blicken, es sind nur noch 2 Wochen, welches Gefühl haben Sie da? Optimistisch, pessimistisch, was wirklich jetzt die Weltordnung, Europa, arabischer Frühling angeht? Herr Verheugen.
Also ich habe ein sehr gemischtes Gefühl in Bezug auf 2012. Und ich glaube, 2012 wird ein Jahr des Übergangs sein, in dem wir noch nicht so klar erkennen können, wo die Reise hingeht. Ich glaube, keine der großen Themen, die wir heute gesprochen haben, wird im Jahre 2012 zu einem wirklichen Abschluss gebracht werden. Aber wohl, glaube ich, werden im nächsten Jahr die Weichen gestellt werden müssen, die uns dann, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen sollten, vielleicht erlauben zu sagen, wo es hingeht. Also ich glaube, weder die Finanz- und Wirtschaftskrise wird vorbei sein, noch werden wir schon am Ende des nächsten Jahres klar wissen, was für neue Strukturen sich in der arabischen Welt bilden.
Herr Zudeik.
Was die Wirtschaftskrise anbetrifft, habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Diese Reparaturarbeiten werden zu nichts führen. Ich habe es schon mal gesagt, wenn man da nicht sehr viel grundsätzlicher rangeht, wird uns das noch einige Zeit begleiten, bis hin dazu, dass auch wir in Deutschland langsam Schwierigkeiten bekommen. Mhm. Gleichzeitig, was die internationalen Demokratiebewegungen anbetrifft, die auch gegen dieses System, das wir immer für heilig gehalten haben, angehen, sehe ich sehr, sehr positiv fürs nächste Jahr.
Herr Lüders.
Ich kann mich dem Urteil von Herrn Verheugen nur anschließen. Ich würde mir insgesamt wünschen, dass es so etwas gibt wie eine Entschleunigung in der internationalen wie in der nationalen Politik, damit wir mehr Zeit haben, auch einmal nachzudenken über das Leben, das wir führen wollen, über die Gesellschaft, wie wir sie gestaltet sehen wollen und nicht nur Flickschusterei betreiben, teilweise zwangsläufig, weil die Ereignisse so schnell auf uns einwirken, dass wir kaum Zeit haben, Luft zu holen, bevor schon wieder das nächste Ereignis uns einholt.
Frau Weidenfeld, auch gemischte Gefühle?
Ja, aber ich glaube, Europa wird es besser machen, als Sie denken. Und ich glaube, der arabische Frühling wird nicht so euphorisch und gut weitergehen, wie er angefangen hat. Also ich glaube, dass in Europa inzwischen wirklich jeder weiß, worum es geht. Aber ich glaube auch, dass da im nächsten Jahr tatsächlich Entscheidungen fallen werden. Es werden vermutlich einige Mitglieder vielleicht aus der Europäischen Union, vielleicht aus dem Euro austreten. Mhm. Aber das wird am Ende ein klares Ergebnis sein, mit dem man dann auch umgehen kann und umgehen muss. Für den arabischen Frühling, glaube ich, da wird eher im nächsten Jahr die Katerstimmung kommen.
Vielen Dank für diesen Rückblick, den Ausblick hier in der Phoenix-Runde, in der letzten Phoenix-Runde für dieses Jahr. Auf Facebook konnten Sie, liebe Zuschauer, mitdiskutieren und einen Ausblick ins kommende Jahr geben. Und da habe ich doch teilweise etwas Unsicherheit gespürt. Einen Kommentar möchte ich mal vorlesen. Eine Menge an Fragezeichen, die wir im neuen Jahr beantworten werden und auch liefern werden. Damit Ihnen einen guten Rutsch und einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.